Gleichung unter relativ schwach erscheinenden Bedingungen immer eine Lösung besitzen und immer eine eindeutige Lösung besitzen. Das heißt, wenn wir so ein Anfangswertproblem haben der Form y', wobei y irgendeine vektorwertige Funktion ist, die wir uns vorstellen als eine Funktion bezüglich der Zeit, und in den Komponenten von y steckt alles drin, was wir in der Welt messen können, also wenn wir die ganze Welt beschreiben wollen, zum Beispiel die Position und die Geschwindigkeit jedes Teilchens zu jeder Zeit, oder aber wenn Sie an irgendeine chemische Reaktion denken, dann die Teilchenkonzentration aller beteiligten Moleküle. Und dann haben wir gesehen, dass wir zumindest sehr viele Differentialgleichungen umschreiben können in so ein Differentialgleichungssystem erster Ordnung. Höhere Ordnung können wir mal umtransformieren in erster Ordnung. Das heißt, wir haben irgendwelche Änderungsraten von den Größen, die wir messen können. Die hängen damit zusammen, wie denn die Größen der anderen beteiligten Objekte sind. Also zum Beispiel bei der chemischen Reaktion, wir haben irgendwelche Chemikalien, und wie stark die Chemikalienkonzentration sich ändert, hängt davon ab, wie viele Chemikalien da sind und wie viele andere Chemikalien da sind, mit denen die zusammen reagieren. Die Entwicklung von der Räuberbeutepopulation, den Hasen und den Füchsen im Wald, hängt davon ab, die Änderungsrate der Füchse hängt davon ab, ob die viele Hasen zu fressen finden, die Änderungsrate der Hasen hängt davon ab, ob sie von vielen Füchsen gefressen werden. Also ganz viele Naturgesetze können wir in so eine Form schreiben, und es ist auch oft sehr natürlich anzunehmen, dass wir, also gucken wir uns das Ganze an, auf irgendeinem Zeitintervall x in AB. Und es ist auch recht natürlich anzunehmen, dass wir den Anfangszeitpunkt kennen und dass durch den Anfangszeitpunkt das dann eindeutig bestimmt ist. Und wir haben gesehen, das ist tatsächlich der Fall. Der Satz von Pekka-Lindelöf sagte uns, wenn das f stetig ist in beiden Variablen und bezüglich diesen hinteren Variablen, dem y hier, auch noch global und in x gleichmäßig Lipschitz stetig ist, dann existiert tatsächlich eine eindeutige Lösung. Das heißt also, Sie haben was mit der Kamera? Ja, das blendet Ihnen sonst. Ja. So besser? Prima. Ja, und wir haben also gesehen, das Ding ist eindeutig lösbar unter gewissen Voraussetzungen an f. Das heißt, für die Praxis, wenn wir den Anfangszustand der Welt kennen, also machen wir es ruhig erstmal global, angenommen, Sie kennen im Universum jedes Teilchen, was da ist, von jedem Atom, von jedem Quark, von jedem sonst was Elementarbaustein der Materie kennen, wenn Sie in der Lage wären, die Position und die Geschwindigkeit zu kennen. Und wenn zum Beispiel einfach die Newtonschen Gesetze gelten würden, stellen wir uns auf den Standpunkt von vor 200 Jahren, dann wäre es so, dass alles, was im Universum passiert, eindeutig festgelegt ist durch den Anfangszustand des Universums, wie sieht das Universum heute aus, und durch das Naturgesetz, die Newtonsche Mechanik, welche Kräfte wirken, lassen die Teilchen aufeinander wirken. Und das Ganze gilt im großen Universum, wissen wir nicht, ob das gilt. Da gibt es einiges an Gesetzmäßigkeiten, mit denen wir Probleme haben, die Position und die Geschwindigkeit gleichzeitig zu messen, und mit Unsicherheiten in der Quantenmechanik. Aber zumindest in praktischen Experimenten ist das immer noch was zumindest in sehr guter Approximation stimmt. Wenn Sie einen chemischen Reaktor bauen, dann nehmen Sie typischerweise an, dass Sie die Gesetzmäßigkeiten so gut kennen, dass Sie wissen, was Sie am Anfang reingelegt haben, welche Wärme Sie zuführen und so weiter, dann können Sie vorhersagen, was in diesem chemischen Reaktor hergestellt wird. Wenn Sie ein Auto bauen und das Auto mit einer gewissen Geschwindigkeit gegen eine Wand fahren, um einen Crashtest zu machen, dann können Sie zumindest mit großer Genauigkeit vorhersagen, wie dieses Auto verformt wird und wie entsprechend die Insassen darin geschützt werden. Also das sieht erstmal wunderbar aus. Das Problem ist, dass die Eigenschaften, die wir von dem F gefordert haben, uns zu stark erscheinen würden für die Praxis. Insbesondere mit diesem Global-Lipschitz stetig haben wir Bauchschmerzen, weil schon sehr einfache Beispiele, denken Sie an sowas wie y' gleich y², was auftauchte bei der Populationsdynamik, diese globale Lipschitz-Stetigkeit schon nicht erfüllt. Also schauen wir uns an, was gilt denn noch ohne die Voraussetzung vom Satz von Pekka-Lindelöf. Und das Erste, was man sich überlegen kann, ist, was wäre denn, wenn wir die Lipschitz-Stetigkeit komplett weglassen. Also angenommen, wir fordern nicht mehr von der rechten Seite, es ist Lipschitz-stetig, sondern wir gehen ein ganz, ganz bisschen zurück. Und ein ganz, ganz bisschen zurück, eine Funktion, die gerade so nicht mehr Lipschitz-stetig ist, wäre zum Beispiel die Wurzelfunktion. Die ist noch, also Wurzelfunktion, sagen wir auf dem Intervall 0,1, die ist noch differenzierbar, aber die Steigung wird unendlich im linken Randpunkt, und tatsächlich können Sie nachrechnen, das haben Sie in der Analysis gemacht, dass das eben noch gerade das unser Musterbeispiel ist von einer Funktion, die ist stetig, aber nicht Lipschitz-stetig. Also was wäre, wenn die rechte Seite noch stetig ist, aber nicht mehr Lipschitz-stetig in y? Nehmen wir das einfachste Problem, y' von x gleich Wurzel y von x für alle x in irgendeinem Intervall, nehmen wir sowas wie 0,2, das passt für unser Beispiel. Und das y, was wir suchen, soll etwas sein, was eindimensional ist. Das ist immer, das geht immer ein bisschen unter. Wenn ich hier noch fordere, dass y von 0 gleich 0 ist, dann können Sie an dieser Formulierung nicht erkennen, in wie viel dimensionaler Vektor das y sein soll. Sie können es raten, weil hier die Wurzel steht. Das ist ja erstmal nur definiert, wenn das y nur eine Komponente hat. Und so ist es tatsächlich gemeint. Wir können das auch immer dadurch andeuten, dass wir beim Anfangswert die Dimension dazu schreiben, aber auf die Art und Weise ist dann auch immer eindeutig, von wo nach wo das y gehen soll. Also wenn wir das so schreiben, dann ist das die Kurzform davon, dass wir eigentlich schreiben müssten, suche eine differenzierbare Funktion y von dem Intervall ab in den r hoch d, sodass diese Gleichung gilt. Hier entsprechend, wir suchen eine differenzierbare Funktion y, die von 0,2 nach r geht und die diese Differentialgleichung hier erfüllt. Und dann kann man da ein bisschen mit rumrechnen und sieht zum Beispiel eine Lösung direkt, eine Lösung, mit der man immer anfangen kann, wenn man rät, ist, was wäre, wenn das y einfach auf 0 bleibt. Dann ist der Anfangswert erfüllt, dann ist die Ableitung gleich 0, die rechte Seite gleich 0. Das heißt klar, y von x gleich 0 für alle x in AB erfüllt dieses Anfangswertproblem hier, aber auch die folgende Funktion, y von x gleich, wir lassen das y auf 0, bis wir bei 1 sind, 0 kleiner gleich x kleiner gleich 1 und ab 1 gehen wir dann auf 1/4 x minus 1 Quadrat für x größer als 1. Und dann rechnen Sie, dann sehen Sie sofort, die Funktion, die ich hier hingeschrieben habe, die ist stetig. Das untere ist ja auch gleich 0 in der 1. Das, was hier oben steht, also in dem oberen Teil, in dem einen Teilintervall ist die Differentialgleichung erfüllt, offensichtlich. In dem anderen Teilintervall aber auch, denn wenn Sie das ableiten, haben Sie hier 2 mal 1/4 x minus 1. In der Ableitung gibt es nicht, ist 1. Das heißt, hier kommt 1/2 x minus 1 raus. Das ist gerade die Wurzel von diesem Ausdruck. Das heißt, in dem zweiten Teilintervall ist ebenfalls die Differentialgleichung erfüllt. Und es ist auch insgesamt die Differentialgleichung erfüllt, denn die Ableitung hiervon 1/2 mal x minus 1, die wäre ja gleich 0 in der Stelle 1. Das heißt, die Ableitung ist so, dass Sie die Ableitung auf dem linken Teilintervall, dem rechten Teilintervall jeweils stetig fortsetzen können durch 0 dazwischen. Das heißt, der linksseitige und der rechtsseitige Grenzwert der Ableitung sind gleich. Da haben Sie in der Analysis bewiesen, dass dann die Funktion insgesamt differenzierbar ist und die Ableitung insgesamt gleich der Ableitung links und Ableitung rechts ist. Das heißt, was wir hier haben, ist tatsächlich eine nicht eindeutige Lösbarkeit von unserer Differentialgleichung. Wir haben, wenn Sie sich das aufmalen, x und y von x, dann wäre eine Lösung, sähe so aus, Sie starten, also wenn das unser Naturgesetz hier wäre, das Naturgesetz wäre, die Änderungsrate an y soll gleich Wurzel y sein und das wäre zum Beispiel eine Population, eine Bakterienpopulation in der Petrischale, dann könnte es sein, dass in dieser Petrischale am Anfang nichts drin ist und es bleibt auch einfach die ganze Zeit nichts drin. Das heißt, das wäre völlig kompatibel mit dem Naturgesetz, die Welt bleibt einfach auf Null. Es wäre aber genauso kompatibel mit dem Naturgesetz, dass in dieser Petrischale die ganze Zeit nichts drin ist, bis sie bei x gleich 1 sind und zum Zeitpunkt x gleich 1, also hier haben wir beide Lösungen, und zum Zeitpunkt x gleich 1 entwickelt sich in der Petrischale auf einmal etwas und es entsteht aus dem Nichts, entsteht irgendetwas. Und das würde dann hier x 1/4 1 x minus 1 Quadrat werden, also so eine Parabelform, die hier hochgehen würde. Das heißt, wenn das das Naturgesetz wäre, dann wäre mit diesem Naturgesetz die Welt einfach nicht eindeutig festgelegt und es gäbe zwei verschiedene Dinge, die passieren könnten in der Welt und beides wäre mit diesem Naturgesetz kompatibel. Würden wir typischerweise nicht erwarten in der Natur, das heißt typischerweise würden wir annehmen, wenn wir sowas hätten, dann stimmt was bei dem Naturgesetz nicht. Dann würden wir annehmen, dass wir in dem Naturgesetz noch irgendwas nicht berücksichtigt haben und es irgendeinen anderen Parameter noch geben muss, den wir noch berücksichtigen müssen, der Welt sagt, ob sie jetzt die gelben Linie oder der roten Linie folgen muss. Und das heißt also für uns in der Mathematik, auf die Lipschitz-Stetigkeit können wir zumindest nicht komplett verzichten. Wir können nicht einfach sagen, anstatt rechte Seite Lipschitz-stetig in y anzunehmen, wir können nicht einfach sagen, wir nehmen nur Stetigkeit in y an. Denn wenn wir das einfach weglassen, haben wir hier ein Gegenbeispiel, wo wir eine Funktion haben, die ist stetig, aber nicht Lipschitz-stetig und Lösungen existieren, sind aber nicht mehr eindeutig. Nun, das stört uns in der Praxis aber nicht so sehr, denn das ist ja auch wirklich so etwas, was wir als ein komisches Naturgesetz ansehen würden. So eine Wurzelfunktion, die da eine unendliche Steigung hat. Also wenn irgendeine Steigerungsrate, irgendeine Ableitung gleich ist, irgendetwas anderes, was eine unendliche Steigung hat, das würden wir typischerweise nicht annehmen in der Welt. Also dass wir Naturgesetze haben, in die irgendwelche Singularitäten mit unendlichen Steigerungen reinkommen, das entspricht eigentlich nicht so nicht unserer Intuition. Das heißt, der Anwender kann sehr gut damit leben, dass wir Lipschitz-Stetigkeit fordern und dass solche Dinge wie dieses Wurzel-Y hier ausgeschlossen ist. Womit der Anwender typischerweise nicht gut leben kann, ist, dass wir globale Lipschitz-Stetigkeit annehmen. Machen wir auch da ein Beispiel, was passiert, wenn wir die globale Lipschitz-Stetigkeit weglassen und betrachten das Problem Y' von x gleich y von x zum Quadrat. Wieder auf irgendeinem Intervall für alle x aus, nehmen wir wieder 0, 2, das passt gut. Und ich würde als Anfangswert gerne nehmen y von 0 gleich 1. Also auch hier wieder suchen wir eine eindimensionale Funktion, die y' gleich y² erfüllt. Und zusammen mit ein paar anderen Termen tauchte das ja auf bei dieser Populationsdynamik, in dem Moment, wo wir so einen Maximalwert reingebracht haben. Also wir hatten y' gleich r mal y, heißt, das Zeug wächst mit der konstanten Rate r. Und in dem Moment, wo wir eine Maximalrate zum Beispiel reingepackt haben, gesagt haben, die Rate soll irgendwie sowas sein wie m minus y, die soll gleich 0 sein, wenn das y gleich m ist, tauchten auf einmal quadratische Terme der rechten Seite auf. Also mit solchen Dingen möchte man in der Praxis vielleicht wirklich umgehen. Nun, aber auch da haben wir schon ein Problem, dass Picard-Lindelöf nicht mehr so gilt, wie wir es formuliert haben. Und tatsächlich kann man sich überlegen, man kann zeigen, das folgt aus dem Satz, den ich gleich mit Ihnen beweisen werde, dass wir zumindest eine lokale Eindeutigkeit haben. Man kann zeigen, dass überhaupt nur die folgende Funktion, nämlich y von x gleich 1 minus x Stern lösen kann. Sie sehen auch hier wieder, das löst offensichtlich die Differentialgleichung. Wenn Sie das ableiten, haben Sie minus 1 durch 1 minus x Quadrat. In Ihrer Ableitung gibt es minus 1. Das heißt, das gibt gerade y' gleich y Quadrat. Ja, und was heißt das? Das heißt, wenn wir die Funktion uns plotten würden, x y von x, ich habe hier eine Singularität in der 1. Das heißt, was ich hier habe, wäre in x gleich 1 eine Singularität. Und unsere Funktion sieht also so aus, in 0 ist die gleich 1 und dann geht die hier gegen unendlich für x gegen 1. Und man kann zeigen, dass hier auf allen Teilintervallen bis hin zu 1 kann die Funktion auch gar nicht anders aussehen. Also es kann hier vorne in den Punkten kann es keine andere Lösung der Differentialgleichung geben. Das heißt, jede Lösung der Differentialgleichung muss hier in dem Bereich bis zu der gelben Linie mit dem roten übereinstimmen. Und das heißt auf der anderen Seite aber auch, es kann keine Lösung geben, die hier zum Beispiel bis x gleich 2 geht, weil jede Lösung wäre dann auch hier vorne eine Lösung, dann müsste sie mit der roten Linie übereinstimmen, dann hätte sie eine Singularität in der 1. Das heißt, es kann keine stetige Funktion oder differenzierbare Funktion über das ganze Intervall sein. Das heißt also, dieses Anfangswertproblem hat eine Lösung, aber nur bis zu einer bestimmten Zeit. Zu einer bestimmten Zeit explodiert die Welt, wenn Sie das Ganze als Naturgesetz annehmen. Das heißt, dieses Anfangswertproblem, 2 Stern sollten wir das dann nennen, 2 Stern ist nur lösbar auf Intervallen 0b mit b kleiner 1 für b größer gleich 1 ist 2 Stern nicht lösbar. Es existiert keine Lösung. Ja, und das ist was, was durchaus Probleme macht. Das heißt, es könnte sein, dass keine Lösung existiert für unser Problem, wenn wir keine globale Lipschitz-Stetigkeit mehr haben. Und das hätten wir aber gerne, den Fall möchten wir aber eigentlich gerne behandeln in der Praxis. Denn mit glatten rechten Seiten, also mit einer Glattheitsannahme, damit können wir leben. Also dass wir Stetigkeit fordern von der rechten Seite, Differenzierbarkeit, stetige Differenzierbarkeit, von mir aus auch C unendlich. Das ist was, wo wir annehmen würden in den Naturgesetzen. Die Größen, alle Größen, die da sind, sollen sich irgendwie stetig, stabil auf andere Größen auswirken. Also sie haben nur selten oder wenn dann dann packen Sie es eh nochmal extra ins Naturgesetz. Sie haben sehr selten, haben Sie irgendwelche Phasenübergänge drin, wo wirklich eine minimale Änderung einen ganz, ganz großen Unterschied macht auf irgendwelche Kräfte. Also wenn Sie an die Planetenbewegung denken, dann wäre es nicht sehr intuitiv zu sagen, wenn die Sonne 1000 Kilometer entfernt ist, machen wir lieber 1 Million Kilometer entfernt ist von der Erde, dann ziehen die sich ab und sobald sie 1 Millimeter weiter entfernt sind, stoßen die sich ab. Das würden Sie nicht erwarten, sondern dann würden Sie irgendwie eine stetige C- und Endlichabhängigkeit erwarten. Das heißt, mit einer rechten Seite die C- und Endlich, also dass wir rechte Seiten verbieten, die nicht C- und Endlich sind, wie hier die Wurzelfunktion, wenn sie bis in die Null gehen. Damit können wir leben, dass wir das verbieten. Aber solche rechten Seiten hier, die möchten wir nicht verbieten. Also wir möchten zumindest sowas wie C- und Endlich rechte Seiten auch behandeln können. Und deswegen müssen wir das, was wir bei Pikane-Lindelöf für global Lipschitz-stetige Funktionen gemacht haben, das würden wir gerne erweitern auf nur lokal Lipschitz-stetige Funktionen. Das möchte ich mit Ihnen erst nochmal kurz zusammenfassen. Lemma 112, wenn Sie annehmen, dass die rechte Seite ja differenzierbar ist oder stetig differenzierbar ist, dann haben Sie die Lipschitz-Stetigkeit zumindest lokal immer gegeben. Also was wir hier haben auf der rechten Seite, das hat keine unendlich großen Steigungen, solange das Y nicht zu groß wird. Also solange Sie mit dem Y im beschränkten Bereich bleiben, ist das Ding Lipschitz-stetig. Es ist halt nur dummerweise nicht Lipschitz-stetig für alle Werte Y. Da wir die Bezeichner, die Argumente eh noch ein paar Mal brauchen werden, möchte ich Ihnen das kurz beweisen. Angenommen, wir haben ein Intervall A, B, N, R, a kleiner b, wenn wir eine Funktion haben, klein f, von ab Kreuz rd in den rd, wie üblich schreiben wir das so, dass das erste Argument heißt x, die anderen d-Argumente heißen y. Wenn diese Funktion stetig differenzierbar ist, dann ist das f automatisch, ja, fast erfüllt das dann die Voraussetzungen von Pikane-Lindelöf. Das ist nur leider nicht global, aber immerhin noch lokal und bezüglich x gleichmäßig Lipschitz-stetig in y. Und das bedeutet, Sie haben zwar keine Konstante, die Ihnen die Steigung für alle y beschränkt, aber sobald Sie sich mit den ys auf irgendein beschränktes Gebiet zurückziehen können, haben Sie so eine Konstante. Das heißt also, für jede kompakte Menge k, Teilmenge r hoch d, existiert ein L größer 0, sodass f von xy minus f von xz kleiner gleich ist L mal y minus z für alle x in ab und yz in k. Ja, der Vollständigkeit halber und um ein paar Notationen einzuführen, möchte ich Ihnen das auch beweisen. Im Wesentlichen kennen Sie das. Also im Eindimensionalen ist das eine triviale Folgerung aus dem Mittelwertsatz der Differentialgleichung. Die Ableitung, wenn Sie stetig differenzierbar sind, ist die Ableitung stetig. Wenn Sie also auf einem Kompaktum sind, ist die Ableitung beschränkt auf dem Kompaktum. Das heißt, Sie haben beschränkte Tangentensteigungen. Lipschitz-Stetigkeit heißt, Sie möchten beschränkte Sekantensteigungen. Und dann nutzen Sie den Mittelwertsatz der Differentialgleichung im Eindimensionalen, der Ihnen sagt, zu jeder Sekantensteigung gibt es dazwischen irgendwo einen Punkt, wo die Tangentensteigung gleich der Sekantensteigung ist. Die Tangentensteigung können nicht beliebig groß werden, also können die Sekantensteigung nicht beliebig groß werden. Jetzt ist es hier nicht ganz so einfach, weil wir hier im Mehrdimensionalen sind. Das heißt, wir haben hier nicht nur eine Möglichkeit, wie wir Sekanten bilden können, sondern wir haben, ja, mehrere Dimensionen. Das macht uns noch kein so großes Problem, weil in dem Moment, wo wir eine Sekante bilden, haben wir uns im Argumentebereich auf eine eindimensionale Linie festgelegt. Das heißt, da macht der Mittelwertsatz noch keine Probleme. Wo er dann aber Probleme macht, ist, dass das f, was wir hier haben, eine mehrkomponentige Funktion ist. Und dann ist es so, wenn Sie sich das vorstellen, das f hat mehrere Komponenten, dann haben Sie also nicht nur eine Sekantensteigung, sondern Sie haben eine Sekantensteigung jeder einzelnen Komponente. Und dann ist das Problem beim Mittelwertsatz, für jede einzelne Komponente finden Sie zwar irgendwo einen Mittelwert, dass Tangentensteigung gleich Sekantensteigung ist, aber für die einzelnen Komponenten haben Sie unter Umständen verschiedene Mittelwerte. Also für die eine Sekante liegt der Mittelwert ein bisschen weiter links, und dann haben Sie für die nächste Komponente haben die Sekante, wo der Mittelwert ein bisschen weiter rechts liegt. Das heißt, Sie haben bei mehrdimensionalen Funktionen mit mehreren Komponenten, haben Sie nicht einen Mittelwert, wo diese Sekantensteigung gleich Tangentensteigung für alle Komponenten erfüllt ist, sondern Sie hätten für jede Komponente einen unterschiedlichen Mittelwert. Deswegen nimmt man, wenn man solche Beweise führen will für mehrdimensionale Funktionen, nimmt man typischerweise das, was man den mehrdimensionalen Mittelwertsatz der Differentialgleichung nennt. Das hatten wir zum Beispiel in der Numerik, also den sogenannten mehrdimensionalen Mittelwertsatz. In der Numerik, wenn Sie die bei mir gehört haben, war das Lemma 4.1. Da haben wir das auch bewiesen. Der sagt uns, wir können trotzdem noch was über diese Kantensteigung aus der Tangentensteigung sagen. Wenn wir zwei Argumente in eine Funktion f einsetzen, also betrachten wir das f erstmal als eine ganz allgemeine Funktion, die einfach nur von insgesamt d plus 1 Variablen abhängt, und setzen zwei verschiedene Argumente ein in das f, dann sagt uns dieser mehrdimensionale Mittelwertsatz f an einer Stelle minus Funktion an einer Stelle minus Funktion an anderer Stelle ist das Integral über die Verbindungslinie, also Eta plus T mal Xi minus Eta, was haben wir jetzt, Theta habe ich genommen, Theta minus Eta, an dieser Verbindungsstrecke die Ableitung von dem f ausgerechnet und das Ganze mal Theta minus Eta mal dt gibt Funktion an der einen Stelle minus Funktion an der anderen Stelle. Wir haben es in der Numerik bewiesen, das Ganze war einfach eine Folgerung aus dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung und dem mehrdimensionalen Kettenregel. Denn wenn Sie das f einschränken auf die Verbindungsgerade von Eta zu Theta, das heißt, Sie nehmen sich all diese Punkte hier, dann sind Sie gerade für t gleich 0 an Eta, für t gleich 1 bis zu Theta gelaufen. Das heißt, Sie haben die mehrdimensionale Funktion eingeschränkt auf eine eindimensionale Gerade. Und dann rechnen Sie in Richtung dieser eindimensionalen Gerade die Ableitung aus und dann wissen Sie nach dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung, Funktionswert an der einen Stelle minus Funktionswert an der anderen Stelle ist das Integral über die Verbindungslinie der Ableitung. Und dann kriegen Sie mit dem mehrdimensionalen Kettenregel kriegen Sie raus, dass die Ableitung von der Funktion, die Ihnen ein t gerade auf f an der Zwischenstelle abbildet, gerade dieser Ausdruck hier ist. Das ist dann Kettenregel, dass Sie äußere Ableitung mal innere Ableitung hatten. Ausführlich hatten wir es im Lemma 4.1 gemacht, das Skript ist auch immer noch online, wenn Sie das nochmal nachlesen möchten. Ja, das Ganze gilt für alle Werte in unserem Definitionsbereich, also Eta und Theta in AB Kreuz R hoch D. Und das Einzige, worauf Sie achten müssen, ist, dass Sie eben die Differenzierbarkeit haben, stetige Differenzierbarkeit haben, damit hier das Integral existiert und dass Sie bei der Verbindungslinie nicht das Gebiet hier verlassen. Aber das ist offensichtlich konvex. Wenn Sie hier zwei Punkte rausnehmen, ist die Verbindungsgerade auch dazwischen. Ja, hier ist das f' und auch im Rest der Vorlesung ist f' an irgendeiner Stelle Eta. Damit meinen wir immer die Jacobi-Matrix. Also in dem Fall eine Matrix mit so vielen Komponenten, wie das f hat, kreuz so vielen Argumenten, wie in das f reingehen, also d plus 1. Und mit dieser Schreibweise als Ableitung haben Sie entsprechend Dinge wie die Kettenregeln in einer ganz analogen Form zum Eindimensionalen, Dinge wie die Taylor-Formel in einer ganz analogen Form wie im Eindimensionalen. Also das wäre die Jacobi-Matrix, alle partiellen Ableitungen zusammengeschrieben in eine Matrix. Jetzt ist bei diesem f, sind diese beiden Argumente ja nicht, also für uns nicht wirklich gleichbedeutend, sondern das erste ist was Besonderes und dann haben wir hier die R auch D Komponenten, die wir zusammenfassen. Und wir brauchen so eine Lipschitz-Stetigkeit auch nur so, dass wir in der zweiten R-Komponenten was verändert haben. Das heißt, was wir hier jetzt einsetzen, sind nicht irgendwelche beliebigen Vektoren aus dem R hoch D plus 1, sondern was wir einsetzen, sind Vektoren, die in der ersten Komponente das Gleiche haben. Das heißt, wir setzen jetzt ein Eta ein, was irgendwas xy ist, und ein Zeta ein, was xz ist. Das heißt, in der ersten Komponente hier steht das Gleiche drin. Was bedeutet das hierfür? Nun, das heißt, wenn ich das darauf anwende, hätte ich also mit Eta gleich xy und Zeta gleich xz, dann würde hier stehen das Integral 0 bis 1. Ich schreibe es erstmal hin und wisch dann drin rum. Wieder die Jacobi-Matrix und dann rechnen wir das gleich. Naja, schreibe ich es erstmal hin. Eta plus t mal xi minus Eta mal Theta minus Eta dt. Nun, das Eta war dieser Ausdruck hier, das Theta war dieser Ausdruck hier. Das heißt, Theta minus Eta hat hier x ist xy ist xz minus xy, ist also oben 0 und unten z minus y. Und das Eta, was hier steht, ist xy. Das heißt, was hier rauskommt, ist gerade, dass wir in der oberen Komponente einfach bei x bleiben und in der unteren Komponente y plus t mal z minus y haben, entsprechend der Verbindungsgerade zwischen diesem Punkt hier und diesem Punkt hier. Hier ist es genauso, Zeta minus, das soll immer ein Zeta sein, Zeta minus Eta hat in der oberen Komponente 0, in der unteren Komponente ein Y minus Z. Das heißt, wir haben da diese komplette Jacobi-Matrix, die wird angewendet auf einen Vektor, der oben eine 0 hat. Das heißt, Sie können ja Matrix mal Vektor immer so interpretieren, dass spaltenweise jede Spalte der Matrix immer mal dem entsprechenden Eintrag des Vektors multipliziert wird und das aufsummiert wird. Das heißt, das, was in der ersten Spalte der Matrix ist, das ist das, was auf die Null trifft, was also überhaupt gar keine Bedeutung hat für das Ergebnis. Das heißt, von dieser Matrix hier spielen überhaupt nur die hinteren D-Komponenten, die hinteren D-Spalten eine Rolle. Und dann geben wir denen gleich einen Namen und nennen das Ganze F unten Y. Und meinen damit, denn die hinteren D-Komponenten wären ja gerade das, was rauskommen würden, wenn Sie diese Funktion f nach den Komponenten von y ableiten. Das heißt, wenn Sie das x festhalten und das f nur als Funktion von y betrachten würden, dann wäre die Jacobi-Matrix gerade das, gerade der hintere Teil von dem f, wenn Sie die komplette Jacobi-Matrix nehmen. Ja, das nennen wir fy hier und das werden wir noch ein paar Mal brauchen in der Vorlesung. Und dann könnten wir das entsprechend auch so schreiben, dass wir nur den hinteren Teil der Matrix multiplizieren mit dem Vektor z minus y. Und es käme das Gleiche raus. Also wobei fy an irgendeiner Stelle z die d kreuz d Matrix ist, die nur bezüglich der y-Variablen gebildete Jacobi-Matrix ist. Also hier Standard-Jacobi-Matrix bezüglich aller d plus 1 Variablen. Ja, das wird sich in der Vorlesung noch ein paar Mal lohnen zu unterscheiden. Wenn ich mein f ableite, leite ich dann nach allem ab, was drinsteht in dem f, oder leite ich nur nach x ab, oder leite ich nur nach den hinteren y-Komponenten ab. Ja, und jetzt können wir das Argument bringen, dass unsere Ableitung stetig ist, also auf Kompaktum beschränkt. Wir haben das fy, wenn wir jetzt ein Kompaktum k haben und das x aus ab ist und das yz aus k, dann heißt das also, alles, was hier eingesetzt wird, ist, zumindest wenn wir noch irgendwie alle Zwischenwerte, also k muss ja nicht unbedingt konvex sein, wenn wir noch alle Zwischenwerte dazu nehmen, also das k zum Beispiel in eine große Kugel reinlegen, sodass alle Zwischenwerte von Verbindungsgeraden auch noch dabei sind, dann hätten wir da ein großes Gebiet, in dem das kompakt wäre, wo all diese Werte drin wären und wo wir entsprechend dieser Ausdruck hier beschränkt wäre. Und wenn wir das dann beschränken, dann folgt hier ja sofort die Lipschitz-Stetigkeit raus. Also machen wir das zu k. Unser k ist kompakt. Existiert, also kompakt heißt, es ist insbesondere beschränkt. Beschränkt heißt, es gibt eine hinreichend große Kugel BR0 Teilmenge RD mit K enthalten in BR0. Das müssen wir deswegen machen, weil wenn wir hier so ein Argument bringen wollen, dass wir diesen Ausdruck hier abschätzen für alle xy in K, dann kann die Zwischenwerte von der Verbindungsgerade, die könnten ja außerhalb von K liegen. Das heißt, wir machen aus K erstmal eine große Kugel, dann sind alle Zwischenwerte automatisch auch in der Kugel drin. Wir haben einen konvexen Bereich. Ja, jetzt haben wir also unsere große Kugel bezüglich der y-Komponente, einen Intervall bezüglich der x-Komponente. Beides zusammen ist dann in r hoch d plus 1 eine kompakte Menge. Auf der kompakten Menge haben wir entsprechend die stetige Ableitung, die ist dann beschränkt. Das heißt, wir kriegen alles, was hier drin steht, beschränkt. Machen wir uns noch klar, dass das auch im Mehrdimensionalen funktioniert. In dem fy stecken drin die Ableitung der Iten, also die Ite-Zeile, J-Spalte von dieser Matrix hier. Das ist die Ite-Komponentenfunktion von f, abgeleitet nach der J-Komponente von y. Wenn wir jetzt sagen, eine Funktion ist stetig differenzierbar im Mehrdimensionalen, meinen wir damit, alle partiellen Ableitungen sind stetig differenzierbar. Daraus folgt, haben Sie in der Analysis gezeigt, dass sie total differenzierbar ist und eben auch partiell differenzierbar. Das war die stärkste der Annahmen, die Sie da haben konnten. Das heißt, alle partiellen Ableitungen, die in dieser Matrix hier drin stehen, sind stetig. Die Argumente, die wir einsetzen, kommen aus einer kompakten Menge. Das heißt, jeder partiellen Ableitung gibt es eine obere Schranke. Jede partielle Ableitung, die in der Matrix drin steht, ist kleiner als irgendeine Konstante. Wenn wir jetzt aus den Matrix-Einträgen irgendwas bilden, nehmen wir zum Beispiel die Frobenius-Norm, alle Einträge quadratisch aufsummiert und dann die Wurzel daraus, ist das entsprechend auch beschränkt. Also f ist eine C1-Funktion. Daraus folgt unser Ausdruck hier fy von irgendwelchen Argumenten xy, das ist, jeder Eintrag davon ist beschränkt und damit auch die Kombination der Einträge, zum Beispiel die Frobenius-Norm, ist beschränkt. Also hieraus folgt, es existiert ein c größer 0, sodass, nennen wir es gleich L, das ist später die Lipschitz-Konstante, sodass das hier gilt für alle xy in AB Kreuz BR 0. Ja, jetzt sind die Ausdrücke, die hier stehen, die leben aber alle in dieser Menge. Das heißt, ich habe in diesem Ausdruck hier die Frobenius-Norm von dieser Matrix beschränkt. Und das heißt, ich kann die Euklid-Norm auf diesen Ausdruck packen. Norm von fxy minus f von xz ist kleiner gleich. Ziehen wir die Norm ins Integral rein. Das dürfen wir mit Dreiecksungleichung 0, 1. Dann haben wir hier also die Norm von fy xy plus t mal z minus y mal z minus y dt. Also wir haben hier Matrix mal Vektor und davon insgesamt die Norm. Wenn wir nichts dazu schreiben zu der Norm, meinen wir immer die Euklid-Norm. Also die Euklid-Norm von diesem Vektor hier aufintegriert ist größer als das, was wir vorne haben. Jetzt wissen wir aber, die Frobenius-Norm ist mit der Euklid-Norm verträglich. Das heißt, der Ausdruck, der hier steht, Matrix mal Vektor, davon die Norm, ist immer kleiner gleich Frobenius-Norm der Matrix mal Euklid-Norm des Vektors. Und wir haben gesehen, Frobenius-Norm der Matrix ist kleiner gleich L. Das heißt, das, was hier vorne steht, ist kleiner gleich L. Und das war aber das Einzige, wo die Integrationsvariable drin steht. Das heißt, wir sind kleiner gleich L mal Z minus Y, können wir beides rausziehen aus dem Integral, mal ein leeres Integral, Integral über die 1 von 0 bis 1, gibt einfach 1. Also wir sind hier kleiner gleich L mal Norm Z minus Y. Und das Ganze gilt für jedes x in AB und jedes y und z in unserer kompakten Menge k. Das heißt also, wenn wir uns überlegen, was wir in der Praxis gerne voraussetzen würden, dann haben wir mit der Lipschitz-Stetigkeit keine Probleme, solange die nur auf einer kompakten Menge vorausgesetzt werden würden. Solange wir eine lokale Lipschitz-Stetigkeit voraussetzen würden, könnte der Anwender da gut mit leben. Lokale Lipschitz-Stetigkeit heißt für den Anwender im Wesentlichen, das Ding, die rechte Seite soll stetig differenzierbar sein. Also sein Naturgesetz soll bezüglich, also wie irgendwelche Änderungsraten sich aus anderen Größen ergeben, soll es eine stetig differenzierbare Beziehung geben. Da können die meisten Anwender sehr, sehr gut mitleben. Also Beziehungen, wo man, also manchmal hat man solche Sprungbeziehungen, denken Sie an Phasenübergänge, das Wasser kocht, dann muss man das aber typischerweise separat beschreiben. Und wenn Sie die nicht haben, wenn Sie außerhalb von diesen Bereichen bleiben, dann würden Sie annehmen, dass sich alles irgendwie zäh und endlich voneinander abhängt. Das heißt, damit können wir wunderbar leben. Womit wir nicht leben können, ist, dass wir Lipschitz-Stetigkeit fordern auf dem kompletten R hoch D, das also für alle Komponenten yz das gelten soll, egal wie groß die werden. Weil dann können wir nicht mal so Probleme betrachten wie unsere Populationsdynamik mit dem, was war das Verhulst-Modell, glaube ich, dass da irgendwelche quadratischen Terme auf der rechten Seite stehen. Also wenn wir eine rechte Seite nicht behandeln können, in der y-Quadrat steht, dann lacht uns der Anwender aus. Also das ist so ein einfaches Problem, das müssen wir hinkriegen. Auf der anderen Seite kann es aber nicht komplett problemlos funktionieren, denn wir haben ja dieses Gegenbeispiel. Hier haben wir es noch. Also so ein bisschen was geht tatsächlich schief, wenn wir nur lokale und nicht globale Lipschitz-Stetigkeit haben. Es ist nämlich so, wenn wir das haben, dann kann es sein, dass unsere Lösung ja, mathematisch nicht existiert, weil sie eben irgendwann aufgehört hat zu existieren, weil sie aufgrund von irgendeiner Singularität es einfach nicht weiter ging, weil das Naturgesetz gesagt hat, die Welt explodiert irgendwann, die Welt explodiert in einem Jahr und deswegen gibt es eben keine Lösung, die über 2 Jahre geht. Jetzt merken Sie schon daran, dass Sie mal grinsen müssen, wenn ich sage, die Welt explodiert, dass das eigentlich nicht wirklich das physikalisch relevante Verhalten ist. Wir hoffen zumindest, dass das nicht wirklich physikalisch relevante Verhalten im Naturgesetz ist. Das heißt, die Frage ist, wie kommen wir von der lokalen auf die globale Lipschitz-Stetigkeit? Und was wir uns dafür klar machen müssen oder was uns da sehr, sehr hilft, uns klar zu machen, ist, dass das, was da für sehr große Ys passiert, also der Unterschied zwischen lokaler und globaler Lipschitz-Stetigkeit, der tritt erst auf für sehr, 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 sehr große Y. Das heißt, das eine gilt nur für beschränkte Mengen, das andere gilt für alle Mengen Y. Das heißt, der Unterschied tritt überhaupt nur dann auf, wenn das Y unglaublich groß geworden ist. Wenn das Y unglaublich groß geworden ist, dann stimmt aber typischerweise eh was nicht mit dem Naturgesetz. Also denken Sie an die stetige Verzinsung zurück, dass Sie stetige Verzinsungen machen mit irgendeinem, Sie bringen das Geld auf die Bank und haben einen gewissen Zinssatz. Dann gilt das typischerweise dieses Naturgesetz, also das vertragsmäßig festgemachte Naturgesetz zwischen Ihnen und der Bank, gilt nicht mehr, wenn Sie zu viel Geld auf die Bank bringen. Die haben typischerweise, wenn Sie da reingucken, dann steht da irgendwo, gilt Zinssatz, gilt nur bis für Einlagen bis, weiß ich nicht, 100.000 Euro, vielleicht bis 50.000 Euro, vielleicht bis 1 Million. Also wenn Mark Zuckerberg hingeht und all seine Facebook-Aktien verkauft und sich die 70 Milliarden irgendwie schön auszahlen lässt im Dollarschein, bringt das Geld zur Bank und sagt, hallo, ich möchte jetzt gerne die Neukundenaktion mit irgendwie so und so viel Prozent aufs Tagegeld nutzen, hier sind meine 70 Milliarden, dann sagt die Bank, nee, ist nicht. Das heißt, dieses Naturgesetz, was Sie mit der Bank als Privatkunde ausmachen, gilt typischerweise nur bis in den 6-stelligen Bereich. Und danach müssen Sie irgendwo zur Private Banking Abteilung der Bank, da werden Sie wahrscheinlich dann sehr viel höflicher behandelt, aber Sie kriegen nicht mehr die Konditionen, die Sie kriegen, wenn Sie mit den kleinen Summen als Neukunden hingehen. Das heißt, Mark Zuckerberg kann das Geld nicht einfach auf sein Tagesgeldkonto legen. Mark Zuckerberg kann von dem Geld, weiß ich nicht, deutsche Staatsanleihen zum Beispiel kaufen. Jetzt hat aber auch das irgendwo eine Grenze. Wenn die EZB im Moment die ganze Zeit Staatsanleihen kauft, dann hat die, wenn die so weitermachen würden, hätte die in ein paar Jahren, gäbe es einfach keine Staatsanleihen mehr. Deswegen wird hier auch, das ist einer der Gründe, warum die demnächst aufhören werden damit. Sondern die Staatsanleihen in Deutschland sind sowas wie 1,5 Billionen Euro. Das heißt, wenn jetzt Facebook doch noch ein bisschen mehr gewachsen wäre und wir hätten jetzt irgendwie 1,5 Billionen Euro oder 2 Billionen Euro, dann könnten wir nicht sagen, wir legen unser Geld in deutsche Staatsanleihen an, weil so viel Staatsanleihen gibt es dann einfach nicht mehr auf dem Markt. Und schon jetzt ist es so, dass Sie ja nicht jede Staatsanleihe kaufen können. Die Versicherer haben gewisse Zwänge, was sie in ihren Büchern halten müssen. Das heißt, sie kriegen gar nicht alles verkauft. Das heißt, wenn ihr Geld zu viel geworden ist, dann können sie, dann gilt dieses Verzinsungsgesetz gar nicht mehr. Dasselbe ist, wenn Sie an Populationsdynamik denken, wenn Sie sich die Petrischale nehmen mit den Bakterien und die verdoppeln sich ständig, dann gilt das natürlich nicht für beliebig große Ys. Irgendwann, und also natürlich weit vorher, wir haben sowas wie 10 hoch 80 Atome im Universum. Das heißt, wenn Ihre Bakterienanzahl mehr ist als die Anzahl der Atome im Universum, dann stimmte schon weit vorher was nicht mit Ihrer Gesetzmäßigkeit, dass es sich ständig verdoppeln würde. Das heißt, die Moral von der Geschichte ist, das, was uns moralisch Probleme macht, das Verhalten von F bei großen Ys, ist das, was physikalisch sowieso typischerweise falsch ist in dem F. Das heißt, dem F trauen wir sowieso nicht für beliebig große Y. Das ist uns aber egal, typischerweise. Also dem Anwender, der wird ja sagen, dieses Verdopplungsgesetz in der Petrischale, das ist ja nicht deswegen falsch, weil es ab 10 hoch 85 Bakterien nicht mehr gilt. Das stetige Verzinsungsgesetz ist ja nicht deswegen falsch, weil Mark Zuckerberg nicht so viel Geld bekommt und er nicht so viel Zinsen bekommt. Sondern wir würden sagen, in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, also wenn wir irgendwie, wenn die Oma ihr Sparschwein zur Bank bringt, in dem Bereich, wo sich die kleine Hausfrau bewegt, gilt das Verzinsungsgesetz. In dem Moment, wo ich die Petrischale gut gefüllt habe mit Nahrung und die Bakterienkultur anlege, um irgendwo den Patienten zu testen, was er denn da hat, lasse ich die Bakterienkultur nur so weit wachsen, bis ich erkennen kann, was es für ein Bakterium ist, da gilt dieses Naturgesetz. Das heißt, die Moral von der Geschichte ist, wenn wir eine Funktion haben, wir haben die Welt zu einem gewissen Zeitpunkt, da ist sie jetzt hier, und jetzt sagen wir, jetzt gucken wir uns an, was die Welt macht, und sagen die unsere Differentialgleichung voraus. Das wäre also B, das wäre A. Dann hat unsere Welt einen gewissen Verlauf genommen, und solange in dem Verlauf, den die Welt genommen hat, unser Naturgesetz gültig war, ist das Ganze eine vernünftige Vorhersage von der Welt. Und ob wir weit außerhalb, irgendwo hier draußen, für furchtbar große Y-Werte, für furchtbar kleine Y-Werte, ob da unser Naturgesetz überhaupt noch gestimmt hat oder nicht, ist uns völligst egal. Also das heißt, ob unser Naturgesetz stimmt in dem Bereich, wo die Welt eh nicht reinkommt, ist uns egal, wenn wir die Welt vorhersagen wollen. Und das können wir aber umgekehrt auch zu unserem Vorteil ausnutzen. Denn im Moment haben wir mathematisch ein Problem damit, dass unser Naturgesetz macht irgendein komisches Zeugs da oben in dem roten Bereich, weswegen unsere Mathematik mit Picard-Lindelöf nicht gilt. Der rote Bereich ist uns aber sowieso egal, solange die Lösung da nicht hinkommt. Und das ist was, was wir hier in dieser Vorlesung massiv ausnutzen werden, dass wir nämlich sagen, ja, die Lösung wäre doch genau dieselbe, wie wenn ich im roten Bereich ein ganz anderes Naturgesetz hätte. Und was wir deswegen machen ist, wir machen es uns einfach als Mathematiker, wir sagen einfach, in dem roten Bereich soll das Naturgesetz lauten, alles geht auf Null. Das heißt, wir ersetzen unsere rechte Seite durch eine rechte Seite, die einfach für unrealistisch große Ys und unrealistisch kleine Ys setzt die das F einfach auf Null und wir machen einen C-unendlichen Übergang dazwischen. Dann haben wir unsere rechte Seite ersetzt durch etwas, was Picard-Lindelöf erfüllt. Und dass wir das, die rechte Seite ersetzt haben, n macht überhaupt gar nichts aus für unser Experiment, denn ja, die Funktion, solange unsere Lösung nicht in den Bereich kommt, wo wir das Ganze abgeschnitten haben und ersetzt haben durch 0. Das heißt, wir rechnen mit einem, was wir ausnutzen werden, ist das Argument, das werden wir wirklich, das wird 4 oder 5 Mal vorkommen hier in dieser Vorlesung, dieses Argument. Wir werden ausnutzen, dass unsere Lösung genau dieselbe wäre, wenn wir ein anderes Naturgesetz hätten und dieses andere Naturgesetz einfach außen beschränkt wäre oder gleich Null wäre. Das heißt, wann immer wir etwas beweisen können für zum Beispiel globale Lipschitz-stetige rechte Seiten, gilt das, was wir bewiesen haben, auch dann noch, solange unsere Lösungsfunktion nicht in diesen roten Bereich reinkommt. Und damit werden wir dann natürlich mathematisch rigoros umgehen müssen. Also wie verhindern wir denn zum Beispiel, dass diese Lösung in den roten Bereich reingeht? Aber das ist da immer das Argument, was wir mehr nehmen werden in der Vorlesung. Und lassen Sie mich da wirklich ganz, ganz deutlich darauf hinweisen. Wir beweisen, was wir in dieser Vorlesung beweisen. Also wir nehmen nicht an in dieser Vorlesung, dass unsere Naturgesetze global Lipschitz-stetig sein müssen. Das nehmen wir nicht an, das ist in der Praxis nicht gegeben. Aber wir werden immer wieder Beweise dadurch führen, dass wir erst sagen, was wäre, wenn es global Lipschitz-stetig ist. Und daraus werden wir dann folgern, dann gelten zumindest Teile Aussagen davon, auch wenn wir nicht global Lipschitz-stetig sind. Und das Argument wird immer sein, na, das Außen interessiert uns sowieso nicht. Ja, und den ersten solchen Beweis, den führen wir dann nach 10 Minuten Pause und machen um 6 Minuten nach. Bitte weiter. Ja, also wir haben gesehen, wir möchten gerne von globaler Lipschitz-Stetigkeit auf lokaler Lipschitz-Stetigkeit gehen. Und anschaulich klingt das sehr gut, denn dass der Unterschied zwischen globaler und lokaler Lipschitz-Stetigkeit, der besteht nur für sehr, 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 sehr große Werte von y. Und für sehr, sehr, sehr große Werte von y trauen wir unserer rechten Seite f sowieso nicht, beziehungsweise es ist uns sowieso egal, was das Naturgesetz da macht, weil wir alle nicht mehr leben, wenn die Parameter gewisse Größen haben und wenn die Bakterienkultur in der Petrischale mehr geworden ist als die Atome des Universums, dann haben wir andere Probleme mit dieser Bakterienkultur, als ob unser Naturgesetz da noch gilt. Also schauen wir, wie viel wir mit dieser anschaulichen Idee wirklich zeigen können und wirklich mathematisch beweisen können. Also Satz 1.13, wie viel von Picard-Lindelöf können wir übertragen auf Lokal-Lipschitz-Stetigkeit mit der Idee, dass uns das F weit draußen sowieso nicht interessiert. Also nehmen wir dieselbe Voraussetzung, a, b in R, a kleiner b, y0 im R hoch d, und eine Funktion f ab kreuz r hoch d in den r hoch d, rechte Seite unseres Differentialgleichungssystems. Erste Komponente nennen wir x, zweite y. Und Voraussetzung von Picard-Lindelöf, also sei stetig in beiden Komponenten x, y und jetzt nicht mehr global, sondern nur noch lokal und bezüglich x gleichmäßig Lipschitz-stetig in Y. Ich schreibe sie nicht nochmal auf. Wir hatten es im Lemma, gerade in dem Lemma vor der Pause, hatten wir definiert, was wir mit lokal meinen. Das heißt also, zu jedem Kompaktum im R hoch D gibt es eine Lipschitz-Konstante L, sodass diese Lipschitz-Bedingung gilt, solange das Y und das Z aus diesem Kompaktum sind. Also der Unterschied zu der globalen Lipschitz-Stetigkeit war, dass wir da ein L haben, sodass wir f von xy minus f von xz beschränkt bekommen für alle xz, egal für alle yz, egal wo die im R hoch D liegen. Bei lokal müssen wir uns auf ein Kompaktum erst einigen, aus dem das y und z kommt, und kriegen dann zu jedem Kompaktum eine andere Lipschitz-Konstante. Denken Sie an f von y gleich y Quadrat. Da haben Sie in jedem beschränkten Intervall haben Sie die Steigung beschränkt, aber die Steigungen können eben beliebig groß werden, wenn das y und z beliebig groß werden können. Was gilt da noch? Nun, Teil A. Ich lasse hier eine Zeile frei, die ich gleich noch fülle. Wir können zeigen. Ja, Pikal Lindelöf sagte uns, eindeutige Existenz von der Lösung. Also es gibt eine Lösung und die ist eindeutig. Was wir hier noch zeigen können ist, und relativ einfach werden wir uns das gleich überlegen, wenn es eine Lösung gibt, dann ist sie eindeutig. Also mehr als eine Lösung kann es schon mal nicht geben. Das heißt, dieser Fall mit dem Wurzel y, wo wir die Lipschitz-Stetigkeit nicht mehr hatten, wo die Welt, die eine Welt ist auf Null geblieben, mit dem Paralleluniversum ist ab 1 was passiert, das kann nicht auftreten, wenn das Naturgesetz die lokal Lipschitz-stetig ist. Also Teil A, es existiert höchstens eine differenzierbare Funktion, höchstens ein differenzierbares, speichern wir das Wort, Funktion y von AB nach R, das das Anfangswertproblem löst, y' von x gleich f von x, y von x für alle x in AB mit einem Anfangswert y von A gleich y0. Und wenn wir so eine haben, also es kann sein, dass es keine Lösung gibt, aber wenn es eine Lösung gibt, und das ist überhaupt, um überhaupt davon zu sprechen, dass es eine Lösung ist, muss es differenzierbar sein. Und dann müssen wir uns aber auch wie üblich keine Sorgen machen zwischen dem Unterschied zwischen differenzierbar und stetig differenzierbar. Denn wenn es was Differenzierbares gibt, was das hier erfüllt, ist f ist als stetig vorausgesetzt, ist y' auch automatisch stetig. Das heißt, die Lösung, wenn es sie gibt, dann ist sie auch stetig differenzierbar. Also das heißt, mit lokaler Lipschitz-Stetigkeit müssen wir uns zumindest keine Sorgen machen, dass unser Problem unterbestimmt wäre und wir nicht wissen, was die Welt macht, sondern wenn es eine Lösung gibt, dann ist die eindeutig. Nun haben wir gesehen, es kann tatsächlich sein, dass es keine Lösung gibt. Wir hatten dieses Beispiel, rechte Seite gleich y² auf einem zu großen Intervall und schon gibt es keine Lösung. Aber irgendwie lag das nicht daran, dass die Gleichung gar nicht lösbar ist, sondern das Problem war, die Lösung, die es gibt, die geht einfach gegen unendlich. Das war das Problem und deswegen gibt es die Lösung, also die Welt ist irgendwann explodiert und es gibt die Welt nicht länger als bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Das heißt, es gibt eine Lösung, aber die gibt es unter Umständen nicht auf dem ganzen Intervall. Und tatsächlich werden wir das beweisen können, Teil B, es existiert vielleicht keine Lösung auf dem ganzen Intervall AB, aber zumindest existiert ein Teilintervall, was nicht leer ist, also leere Menge ungleich Teilintervall A Beta Teil von AB. Also das bedeutet, es gibt ein nicht leeres Teilintervall von unserem Intervall AB. Es gibt zumindest einen gewissen Zeitpunkt, bis zu dem eine Lösung existiert. Also es gibt ein Beta zwischen A und B. Möglicherweise ist das B, das es die Lösung immer gibt, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen größer als A. Und eine stetig differenzierbare Lösung y, die lebt zumindest auf diesem kleinen Teilintervall a bis beta in den r hoch d und löst unsere Differentialgleichung y' gleich f von x, y von x mit dem richtigen Anfangswert ya gleich y von 0 für alle x in a bis beta. Das heißt, dieses Beispiel, was wir gesehen haben mit der Singularität, ist tatsächlich das Schlimmste, was passieren kann. Also es kann passieren, wenn Sie nicht mehr globale, sondern lokale Lipschitz-Stetigkeit haben, dass die Lösung, die Sie rausbekommen, eine Singularität hat und deswegen nicht über alle Zeiten existiert, aber sie existiert zumindest eine Zeit lang und für die Praxis macht das typischerweise keinen Unterschied mehr. Denn wenn Sie in der Praxis diese Lösung eine Singularität hat, dann kommt diese Lösung sowieso in den Bereich rein, wo Ihre Naturgesetze nicht mehr gelten. Das heißt, auch numerisch ist das typischerweise was uns nicht interessieren muss. Wenn wir das numerisch machen, machen, rechnen wir diese Lösung aus. Wir stellen fest, unsere numerische Lösung, die wird immer, immer, immer größer. Und dann haben wir typischerweise, also spätestens wenn der Anwender drauf guckt auf ihre Lösung, sagt er, okay, jetzt ist die Bakterienanzahl mehr als die Atome vom Universum. Das heißt, unser Naturgesetz gilt an der Stelle sowieso nicht mehr. Das heißt, in dem Moment, also auch wenn Sie das Ganze numerisch simulieren, wir werden einige Verfahren dazu kennenlernen in der Vorlesung, heißt so eine Singularität typischerweise nicht, oh, der Computer schafft es einfach nicht, sondern der Anwender stellt fest, okay, die Größen kommen in eine Größenordnung, wo die Naturgesetze nicht mehr gelten. Das heißt, hier ist irgendwas passiert. Hier ist irgendwie meine Bakterienpopulation nicht mehr unter Kontrolle geblieben. Bei einer chemischen Reaktion, wenn Sie da eine Singularität vorhersagen würden durch das theoretische Gesetz, dann tritt die in der Praxis nicht so ein, weil irgendwann ist das Gebäude explodiert und dann gelten natürlich die Naturgesetze, die Gesetzmäßigkeiten, die Sie in dem Reaktor gefordert haben, nicht mehr. Aber trotzdem, wenn Sie das Ganze numerisch simulieren, stellt der Anwender fest, okay, hier kommen wir in Temperaturbereiche, in denen funktioniert sowieso irgendwas nicht mehr. Das heißt, wir müssen irgendwas anders machen. Das heißt, für alle praktischen Anwendungen ist lokale Lipschitz-Stetigkeit typischerweise völligst genug und völligst ausreichend, auch von der Theorie her. Wir haben nämlich immer noch Eindeutigkeit der Lösung und wir haben zumindest lokale Existenz der Lösung, zumindest eine gewisse Zeit lang existiert eine Lösung. Und ich möchte Teil A, also so wie Teil A da steht, könnte man es formulieren. Ich möchte gerne noch eine äquivalente Umformulierung machen. In Teil B hatten wir immer gesagt, dass AB ist irgendwie ein festes Intervall. Wir stellen uns mal vor, es gibt dieses große feste Intervall. Das hat uns der Anwender anfänglich gegeben. Und dann gab es dieses Teilintervall, auf dem nur eine Lösung existierte. Auf diesem Teilintervall muss die Lösung dann auch eindeutig sein. Denn Sie können Teil A natürlich anwenden mit AB gleich A Beta. Das heißt, wenn Teil A gilt für jedes Intervall, wenn die Lösung nur auf dem Teilintervall existiert, dann formulieren Sie Ihr Problem gleich auf dem Teilintervall, dann haben Sie überall eine Lösung und dann ist die da eindeutig. Das heißt, so wie Teil A formuliert ist, gilt es auch auf Teilintervallen. Ich möchte Ihnen das aber auch in der Formulierung ganz deutlich machen. Das heißt, deswegen formulieren wir Teil A so, dass wir gleich sagen, für jedes nicht leere Teilintervall A Beta Teilmenge A B existiert höchstens eine differenzierbare Lösung. Das heißt, wann immer diese Lösung, die wir hier bei B rauskriegen, es ist zumindest eine Zeit lang, ist unser Anfangswertproblem lösbar und die Lösung ist eindeutig, die da rauskommt. Es kann nur eben sein, dass die Lösung, die da rauskommt, eine Singularität hat und deswegen nicht über alle Zeiten existiert. Ja, beweisen wir das Ganze und der Beweis ist ganz einfach. Alles, was wir brauchen, ist dieses Argument, für große Y interessiert uns das F überhaupt sowieso nicht oder wir trauen dem F da sowieso nicht. Also, wie machen wir das, wenn wir zeigen wollen, für jedes nicht leere Teilintervall existiert höchstens ein differenzierbares Y? Nehmen wir uns an, beweisen das erstmal zeichnerisch. Angenommen, wir haben zwei Lösungen zum selben Anfangswert. Also wir haben hier unsere rote Lösung, die Welt macht das hier. Und wir hätten eine gelbe Lösung, die sagt, nee, stimmt gar nicht, die Welt macht dieses hier. Also angenommen, wir hätten zwei Lösungen zum selben Anfangswert, derselben Differentialgleichung. Und jetzt ist die Differentialgleichung so, dass sie nicht Picard-Lindelöf erfüllt, weil sie ist nicht global Lipschitz-stetig. Naja, machen wir unser weit draußen interessiert uns sowieso nicht Argument. Die beiden Lösungen hier haben sowieso nicht gesehen, was wäre, wenn der Y-Wert größer wäre als diese gestrichelte Linie. Die haben sowieso nicht gesehen, was wäre, wenn y kleiner wäre als diese gestrichelte Linie hier. Das heißt, die beiden Lösungen, die ich hier habe, wären auch Lösungen von einem Naturgesetz, was hier oben und hier unten was völlig anderes macht. Insbesondere wären die beiden Lösungen Lösungen zu einem Naturgesetz, was hier oben einfach alles auf Null setzt und hier unten einfach alles auf Null setzt, damit global Lipschitz stetig wäre, damit Picard-Lindelöf erfüllen würde. Picard-Lindelöf sagt aber, es gibt keine zwei verschiedenen Lösungen. Das heißt, die beiden Lösungen wären auch Probleme von abgeänderten Naturgesetzen, die Picard-Lindelöf erfüllen. Dann müssten sie aber dieselbe sein, also sind sie auch hier dieselbe. Dadurch, dass wenn zwei Lösungen existieren, die nicht beliebig weit rausragen können, sind sie auch Lösungen von etwas, was Picard-Lindelöf erfüllt und damit die gleiche Linie. Machen wir das Ganze, formalisieren wir das Ganze. Also Teil A, das ist schon Teil A, weiß durch Bild. Ne, machen wir es nochmal richtig. Angenommen, wir hätten zwei Funktionen, ein gelbes Y und ein rotes Z, beides Funktionen auf einem Teilintervall Alpha Beta nach R hoch D mit, also angenommen, es existieren zwei solche Funktionen, differenzierbar und y' erfüllt die Differentialgleichung, z erfüllt die Differentialgleichung und derselbe Anfangs- und sie erfüllen auch den richtigen Anfangswert y von a gleich y0, z von a gleich ebenfalls y0. Machen wir dieses Bild, bringen wir das in Formelsprache. Was machen wir? Wir ändern unser f ab in einen Bereich, wo das gelbe y und das rote z gar nicht reingekommen sind. Das heißt, wir nutzen aus, das gelbe y und das rote z sind differenzierbare Funktionen, also stetig. Das heißt, die haben einen gewissen Maximalwert, den die erreichen in diesem kompakten Intervall. Das heißt also, yz stetig, daraus folgt, es gibt eine Konstante c größer 0, sodass die Norm von y von x kleiner gleich c ist und die Norm von z von x kleiner gleich c ist für alle x in unserem Intervall a beta. Was machen wir jetzt? Wir ersetzen unsere rechte Seite, unser f, durch etwas, was außerhalb von diesem Bereich plus c minus c anders aussieht. Und was machen möchten wir gerne? Wir haben das Problem, dass das f unter Umständen beliebig hohe Steigerungen kriegt für y gegen unendlich. Jetzt ersetzen wir es am einfachsten einfach dadurch, dass wir das f einfach auf gleich 0 setzen. Also wir könnten jetzt sagen, wir definieren uns ein neues f, tilde f, ersetzen wir uns dadurch, dass wir sagen, zwischen plus c und minus c soll es einfach gleich f sein. Und aus für etwas größer als betragsmäßig etwas größer als c oder hier etwas kleiner als minus c soll es einfach gleich 0 sein. Dann hätten wir etwas, wo diese Steigungen unendlich werden, nicht mehr passiert. Das Problem wäre aber, das f wäre dann nicht mehr stetig, weil wir hätten es ja radikal auf 0 runtergesetzt. Das wollen wir nicht. Wir möchten es nicht radikal auf 0 runtersetzen. Was wir gerne möchten ist, wenn wir das f als eindimensionale Funktion uns veranschaulichen würden, dann nehmen wir sowas wie f von y gleich y². Hier haben Sie y, hier hätten wir f von y, das hier wäre die Funktion f von y gleich y², die wird unendlich hohe Steigungen bekommen. Was uns nur interessiert, ist das f bis zu einer gewissen Konstante, weil größer wird das y gar nicht in unserer Lösung. Das heißt, was uns nur interessiert, das heißt, was wir jetzt machen könnten, wäre, naja, das f möchten wir jetzt nicht einfach abrupt auch durch 0 ersetzen, dann wäre es nicht mehr stetig und vielleicht auch wahrscheinlich auch nicht mehr Lipschitz stetig, wir hätten beliebig hohe Sekantensteigungen. Also was machen wir zeichnerisch? Wir nehmen uns das f und malen und bringen das glatt runter auf die 0. Das heißt, wenn wir hier einen c haben und hier irgendwo ein c plus 1, machen wir es hier, da ist es schon richtig gleich 0, dann sorgen wir dafür, dass es bis zu einem gewissen Punkt, stimmen wir noch überein mit dem f, und ab einem gewissen Punkt sollen wir einfach gleich 0 sein und dazwischen malen wir uns eine so glatte Kurve, dass die c unendlich ist. Das Ganze müssen wir natürlich dann auch wirklich mit Formeln machen. Dann machen wir das Ganze mit Formeln. Wir definieren uns f tilde von xy als das ursprüngliche fxy. Und dann nehmen wir das mal einer Hilfsfunktion, die dafür sorgt, dass wir in einem bestimmten Bereich das fxy rausbekommen und in einem anderen Bereich, ich schreibe das mal hin und wische da gleich wieder drin rum, also mit mal phi von y. Und dieses phi von y soll gerade so aussehen, dass sie, wenn das y zwischen dem plus c und minus c liegen würde im Eindimensionalen, dann soll es einfach gleich 1 sein. Dann haben wir das ursprüngliche f überall da, wo es uns interessiert. Und außerhalb dieses Bereichs soll das phi von y, soll das irgendwie auf 0 runtergehen, auf irgendwie c unendlich auf 0 runtergehen. Das heißt, wir bräuchten eine Funktion, die hier dieses orangefarbenen Übergang bewerkstelligt. Die müsste so sein, dass ich sie mal nehme mit dem f und das orangefarbene wäre jetzt so eine Funktion f von y mal eine Funktion chi von y. Wie müsste das chi von y dafür aussehen? Das müsste bis hierhin 1 sein, damit sich das f einfach unbeändert bleibt. Und ab hier müsste es 0 sein. Das heißt, was wir bräuchten, wäre eine Funktion, die erst 1 ist und dann 0 ist und irgendwo dazwischen den c-unendlich Übergang hat. Das heißt, wir bräuchten ein phi, was so aussieht mit, ich mache hier gerade ganz viele kleine Fehler, die ich reinbringe, die bringe ich dann alle in Ordnung, wenn wir sie sehen. Das heißt, das Phi müsste so aussehen, Phi von y müsste sein, angenommen, das y wäre einfach nur eindimensional und könnte auch nicht negativ werden, dann müsste das so aussehen, dass das Phi von y gleich 1 ist für y kleiner als die Konstante und 0 für y größer als, ja, die Konstante, das kann nicht gehen, das mit C und Endlichübergang ein bisschen Platz braucht, um auf 0 zu gehen. Machen wir zum Beispiel C plus 1 an der Stelle und Phi eine C und Endlichfunktion. Das heißt, was wir suchen, ist eine Funktion, die bis zu einem gewissen Wert gleich 1 ist. Phi von y, hier ist unser Wert c, hier ist unser Wert c plus 1. Und das Phi müsste jetzt so aussehen, wir sind hier gleich 1, wir sind hier 0. Und dann ist die Frage, kann es eine Funktion geben, die einen c- und Endlichübergang zwischen der 1 und der 0 hinbekommt? Praktisch, zeichnerisch würde ich sagen, klar, ich kann das ja ganz furchtbar glatt, kann ich diesen Bereich hier und diesen Bereich hier verbinden. Und tatsächlich gibt es solche Funktionen und sie konstruieren so eine Funktion auf dem aktuellen Übungsblatt. Der Trick, wie man solche Funktionen konstruiert, ist, dass sie Funktionen brauchen, die auf der einen Seite komplett null sind und dann aber im nächsten Moment anfangen, doch zu steigen. Und die kennen Sie, ich habe eine Frage. Sitzt du denn zuerst?
Ja. Der Sinus auf 1 nach oben geschoben und dann durch 2 geteilt ist mit dem 5, oder?
Nee, mit dem Sinus kommen Sie nicht auf eine Konstant 0 oder Konstant 1.
Ja, Sie können ja nach oben verschieben und dann die Funktionswerte durch 2 teilen. Dann kommen Sie einmal auf 0 und einmal ja. In der Spitze auf 1.
Ja, dann haben Sie, also wir haben den Sinus hier. Das durch 2 teilen mache ich einfach in der Skala und mit dem Verschieben auch. Hier sind wir bei 0. Hier sind wir bei 1. Da haben Sie das Problem, der tut es noch nicht, weil Sie brauchen ja, also da hätten Sie so einen Übergang von 1 auf 0, der c unendlich ist. Das Problem ist, Sie brauchen aber einen Übergang, der auch c unendlich bleibt, wenn Sie hier weitermalen würden. Und das tut er dummerweise nicht, denn an der Stelle hier ist zwar die erste Steigung, also die erste Ableitung, die ist gleich 0. Das heißt, wenn Sie das hier einfach weitermalen als Konstante, dann haben Sie eine C1-Funktion, aber Sie haben keine C2-Funktion, denn wenn Sie die zweite Ableitung nehmen, die wäre wieder der Sinus, die wäre an der Stelle gleich 1. Das heißt, Sie haben an der Stelle eine Krümmung. Das heißt, was Sie bräuchten, ist ein Übergang, der nicht nur Tangentensteigung gleich 0 hat, sondern der auch 0 Krümmung hat, der auch 0 dritte Ableitung, 0 vierte Ableitung, 0 fünfte Ableitung hat.
Sie haben eine Frage?
Bitte?
Die Delta-Funktion,
die
ist also
Sprung. Die Delta-Funktion, die hätte, wenn Sie die nehmen würden, wenn Sie die zeichnen würden, sähe die so aus. Das heißt, die wäre weder c unendlich, also die ist noch nicht mal eine Funktion, von daher wird die da schon nicht reinpassen. Selbst wenn Sie das irgendwie noch erweitert kriegen könnten auf einen distributionellen Begriff, hätten Sie an der Stelle, wäre die c Unendlichkeit weg. Was Sie nehmen können, und wir haben es als Hinweis sowieso auf dem Übungsblatt drauf, Sie kennen aus der Analysis, kennen Sie dieses Gegenbeispiel, dass eine Taylor-Reihe, auch wenn sie konvergiert, nicht immer gegen die Funktion konvergiert. Deswegen ist die Taylor-Reihe wirklich bis ins Unendliche zu nehmen, ist im Allgemeinen keine gute Approximation der Funktion. Und dazu haben Sie ein Gegenbeispiel gesehen, das konstruiert man typischerweise mit sowas wie e hoch 1 durch x. Was für x gegen unendlich, geht das also gegen e hoch 0, ist gleich 1. Und mit der e-Funktion sind aber die Steigung und alle Ableitungen an der Stelle auch gleich 0. Das heißt, Sie können auf die Art und Weise können Sie eine Funktion konstruieren, die ist in einer Stelle gleich 0, alle Ableitungen sind gleich 0, die geht aber im nächsten Moment geht die aber hoch. Wenn Sie die Funktion nehmen und lassen die an der einen Stelle wirklich hochgehen, auf der anderen Seite ersetzen Sie durch eine konstante Funktion, dann haben Sie da was, wo Sie auf der einen Seite alle Ableitungen gleich 0 sind und auf der anderen Seite haben Sie diese E-Funktion, die in dem einen Punkt Wert und alle Ableitungen gleich 0 hat. Das heißt, die passt wirklich C unendlich zusammen. Ist das Musterbeispiel von einer C unendlich, aber nicht analytischen Funktion. So nennt man das dann, wenn eine Funktion gleich ihrer Taylor-Reihe ist, dann ist sie analytisch. Nicht jede Funktion erfüllt das und es gibt auch C unendlich Funktionen, die aber nicht analytisch sind, wie dieses E hoch 1 durch minus 1 durch x Quadrat zum Beispiel. Und wenn Sie mit der dann geschickt basteln und die geschickt ja, an der Seite hier und an der Seite hier jeweils durch konstante Funktionen fortsetzen, dann kriegen Sie auf die Art und Weise tatsächlich so eine Funktion raus. Solche Funktionen nennt man auch Abschneidefunktionen oder im Englischen Cut-off-Function. Also die gibt es tatsächlich, dieses Phi, und das zeigen Sie in Übungsaufgabe 2.2 so ein Phi C- und Endlich-Funktionen sein auf dem ganzen R, so ein Phi existiert. Ja, jetzt gibt es ein paar Kleinigkeiten, die ich falsch gemacht habe, die wir noch korrigieren sollten, bevor wir an der Stelle weitermachen. Ich habe nämlich die Kleinigkeit falsch gemacht, dass mein Phi, mein F, im Moment hätte ich ja das Ganze zeichnerisch so motiviert, dass das Y eine eindimensionale Variable ist und ich möchte nur abschneiden, wenn das Y zu groß wird. Das Y ist aber, könnte ja auch zu klein werden. Also mit Y gegen Minus unendlich habe ich auch Probleme. Das heißt, ich bräuchte entweder ein Phi, was hier links auch noch runtergeht bis auf die 0, dann habe ich es wirklich in beide Richtungen abgeschnitten, oder aber, um es mir leichter zu machen, kann ich einfach sowas nehmen wie Phi von Betrag von Y anstatt Phi von Y, dann habe ich für sehr große Werte C und für sehr kleine Werte C abgeschnitten, also nennen wir das Argument dann auch nicht Y, sondern zum Beispiel R für den Radius Betrag von Y. Wenn ich hier einfach nur den Betrag von y nehme, also das andere Schöne ist, dann kann ich es auch gleich vektorwertig machen. Wenn ich das vektorwertig habe und das y Vektor ist, dann nehme ich halt Phi von der Norm von y. Das heißt, ich muss mir jetzt kein vektorwertiges Phi konstruieren, sondern ich setze in das Phi einfach nur ein, die Norm von dem, was ich habe. Wenn ich das so mache, kriege ich aber wieder Probleme mit dem C unendlich. Dann ist Phi zwar C unendlich, aber die Normfunktion ist ja nicht C unendlich. Also machen wir es so, dass wir Phi von der Norm von Y zum Quadrat nehmen. Dann ist Norm zum Quadrat ist eine C unendlich Funktion, verknüpft mit dem Phi, dann ist das hier insgesamt eine C unendlich Funktion von Y. Und dann muss ich, damit das hier vorne noch passt, hier aber auch sagen, ich wähle mein C so, dass hier Norm Y Quadrat kleiner gleich C ist, Norm Z Quadrat kleiner gleich c. Das heißt, das, was ich hier einsetze, da wo mich das f interessiert, ist Norm von y Quadrat kleiner gleich c. Und hier ist tatsächlich das f unabgeändert geblieben. Genau, damit sind diese kleinen Probleme auch geheilt. Und wir können mit dieser eindimensionalen Funktion phi, die nur in einer Richtung abschneidet, können wir auch im mehrdimensionalen, können wir ebenfalls einfach in alle Richtungen abschneiden, ohne dieses phi neu konstruieren zu müssen. Ja, das zeigen Sie in Übungsaufgabe 2.2, dass so ein Phi existiert. Und außerdem zeigen Sie da dann auch gleich, was Sie anschaulich mir wahrscheinlich auch sofort glauben werden, naja, wenn das F vorher lokal Lipschitz stetig war, also auf jedem Kompaktum Lipschitz stetig ist, und jetzt wird das irgendwo weit draußen abgestützt und auf 0 runtergebracht, dann ist das, was da rauskommt, global Lipschitz stetig. Denn was weiter draußen passiert ja nichts mehr. Weiter draußen sind die Sekantensteigungen dann sowieso beschränkt. Auch das rechnen Sie in Übungsaufgabe 2.2 nach. Also das heißt, und F tilde erfüllt, ja, ist global. Also Stetigkeit ist trivial, dass der Ausdruck immer noch in x und y stetig ist. Da haben wir mal eine C- und Endlich-Funktion genommen, also in Hintereinanderausführung von stetigen Funktionen. Und wo wir es zumindest einmal nachrechnen müssen, ist das f tilde dann auch ist global. Und bezüglich x gleichmäßig Lipschitz stetig in y. Das heißt, jetzt haben wir unser abgeändertes Naturgesetz. Unser abgeändertes Naturgesetz ist so abgeändert worden, dass die beiden Lösungen, die wir hatten, gar nicht in den Bereich reinkommen, wo wir das Naturgesetz abgeändert haben. Das abgeänderte Naturgesetz erfüllt aber Picard-Lindelöf. Das heißt, wenn die Welt dem abgeänderten Naturgesetz gehorchen würde, dürfte es nur eine Lösung geben. Und in der Welt wären aber die beiden Lösungen genau das auch Lösungen gewesen. Das heißt, es kann diese beiden verschiedenen Lösungen nicht geben. Also das bedeutet jetzt, sowohl y und z erfüllen auch das y' von x ist ja f von x, y von x für alle x von a bis beta. Und das f von xy von x ist in den Werten, wo das y existiert ja schon. Das heißt, in den Werten, wo das y existiert, das gelbe y, da hatten wir das f ja abgeändert durch f tilde, sodass es gleich dem f ist. Das heißt, da wo das y ist, ist f einfach gleich f tilde von x. Y von x, z Strich von x, gleich f von x, zx, da wo das z lebt, ist f gleich f tilde. Also sind also Lösungen des abgeänderten Anfangswertproblems mit rechter Seite F tilde. Und dann können wir Picard-Lindelöf benutzen. Picard-Lindelöf sagt uns, es gibt nur eine Lösung. Und da Y und Z beides Lösungen sind, muss Y von X gleich Z von X sein. Für alle X in A Beta. Das heißt, dieses Argument, weit draußen ist uns sowieso egal, können wir immer dann anwenden, wenn wir schon wissen, es gibt eine Lösung. Weil sobald es eine Lösung gibt, wissen wir, wie weit nach draußen die geht. Das heißt, in dem Moment können wir sagen, alles, was weiter draußen ist, ändern wir so ab, dass unsere mathematischen Voraussetzungen erfüllt sind. Das heißt, die Eindeutigkeit gilt weiterhin, auch wenn wir nicht globale Lipschitz-Stetigkeit haben, sondern lokale Lipschitz-Stetigkeit, weil jede Lösung, die existiert, einfach gar nicht sieht, was das F weit draußen macht. Mit der Existenz geht es genauso einfach. Teil B. Machen wir auch hier erstmal Beweis durch Bild. Angenommen, wir haben hier unsere Differentialgleichung, die eben nicht global Lipschitz-stetig ist. Für große Ys wird die Steigung in dem F werden irgendwie ganz, ganz furchtbar groß. Wir haben hier unseren Anfangswert, ab dem wir die Lösung suchen. Naja, warum muss es dann trotzdem eine Lösung geben? Nun ändern wir unser F eben ab und ändern wir unser F. Wir wählen uns irgendwo einen Bereich, der außerhalb von dem Anfangswert liegt. Und ändern unser F hier wieder ab. Also hier haben wir das Intervall, was uns interessiert. Hier haben wir unseren Anfangswert, fragen uns, gibt es eine Lösung, was machen wir? Wir ändern unser F ab und sagen, okay, außerhalb das F, was gar nicht unsere Voraussetzung erfüllte, wir nehmen einfach ein ganz anderes F. Es gibt ein anderes Naturgesetz in der Welt, was Picard-Lindelöf erfüllt, was dasselbe ist wie das, was wirklich gilt, aber weit draußen eben was anderes macht. Dann wüssten wir, zu dem abgeänderten F-Tilde, machen wir genauso wie eben, zu dem abgeänderten F-Tilde wird es eine Lösung geben. Das heißt, es gäbe eine solche Lösung, die würde irgendwas machen. Naja, und jetzt wissen wir, in dem Bereich hier ist F gleich F-Tilde. Das heißt, die Lösung, die braucht, die ist ja stetig, die braucht eine gewisse Zeit, um in den Bereich reinzukommen, wo ich das Naturgesetz abgeändert habe. Und solange die noch nicht in dem Bereich ist, wo ich das Naturgesetz abgeändert habe, ist das eine Lösung zu dem ursprünglichen Naturgesetz. Das heißt, es gibt zumindest, machen wir das B weiter raus, das B bis nach hier, das heißt, es gibt zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt Beta gibt es eine Lösung meines ursprünglichen Naturgesetzes, weil die Lösung des abgeänderten Naturgesetzes das ja auch löst. Also auch das wieder in Formeln. Wählen uns irgendein C größer als die Norm von unserem Anfangswert. Das heißt, wir haben ja unseren Anfangswert, nehmen jetzt irgendeine Konstante, die so groß ist, dass wir, ja, dass der Anfangswert im Intervall minus cc liegt und ein bisschen Abstand hat davon. Und definiere damit wie in A f tilde. Also mit demselben C definieren wir uns das Phi und dann entsprechend F tilde gleich F ist gleich, also F tilde ist gleich F mal Chi von Norm von Y zum Quadrat und dass eben das Chi so gewählt, dass es abschneidet, sobald Y Quadrat größer ist als C. Dann wissen wir mit diesem F tilde, das erfüllt Picard-Lindelöf. Also Picard-Lindelöf sagt, es existiert, oder genau eine, stetig differenzierbare Funktion Y von auf dem ganzen Intervall AB in den R hoch D Y stetig differenzierbar und Y' von X gleich F tilde X Y von X für alle X auf dem kompletten Intervall AB und Y von A gleich y0. Ja, jetzt wissen wir, dieses y ist stetig. Und wir wissen, dieses y ist am Anfangswert y0. Und das, wo wir abgeändert haben, ist ein Stück weg von y0. Das heißt, eine stetige Funktion braucht eine gewisse Zeit, um von y0 dahin zu kommen, dass diese Grenze Norm y größer gleich c gerissen wird. Also y stetig, y von a gleich y0. Daraus folgt, Es muss ein kleines Intervall geben. A bis Beta, Teilmenge AB, so dass die Norm von y von x zum Quadrat kleiner gleich c bleibt für alle x in A Beta. Sie sind ja alle nicht mehr im ersten Semester und könnten alle, wenn man sie nachts weckt, zum Delta-Y-Beweis führen mit der Stetigkeit. Sie wissen, dass das y von A, also das y an der Stelle A, ist normmäßig echt kleiner als c. Das heißt, es gibt ein y, das heißt, Sie nehmen sich ein Epsilon, was Sie wählen als c minus die Norm von y von A, und dann wissen Sie, wegen der Stetigkeit gibt es zu diesem Epsilon ein Delta, und um so viel können Sie im x-Bereich wackeln, ohne dass das y-Bereich dieses Epsilon schafft, und dann können Sie sich also als Beta einfach das A plus Delta wählen, und dann haben Sie entsprechend Ihren kleinen Abstand gefunden, den Sie bräuchten, um von y von A auf Norm y Quadrat gleich c zu kommen. Das heißt, hier gibt es einen kleinen Bereich, in dem die Lösung es noch nicht geschafft hat, von hier in den gestrichelten Bereich reinzukommen. Ja, und wenn die Lösung das nicht geschafft hat, in den Bereich reinzukommen, dann ist das die Naturgesetz, dann aber egal, ob ich es abgeändert habe oder nicht. Das heißt, daraus folgt dann auch, dass y' von x, das ist ja gleich f tilde, abgeändertes Naturgesetz. Und für die Werte, die das y nur annimmt, auf a Beta, ist abgeändertes Naturgesetz gleich ursprüngliches Naturgesetz. Und der Anfangswert stimmt ja auch. Das heißt, wir haben eine Lösung auf unserem kleinen Teilintervall. Ja, also das heißt, auch ohne globale Lipschitz-Stetigkeit gilt immer noch sehr, 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 sehr viel. Das Einzige, was uns passieren kann, ist, dass unser Intervall, was wir angesetzt haben für die Lösung, vielleicht so groß ist, dass es doch nicht insgesamt lösbar ist, sondern dass irgendwo in dem Teilintervall das schon vorbei ist und die Lösung schon irgendwie gegen unendlich abhauen würde und damit unrealistisch hohe Werte annimmt. Das heißt, für unsere numerischen Verfahren wenn wir das natürliche numerische Verfahren anwenden, die meisten numerischen Verfahren, die wir kennenlernen, werden auf der Idee beruhen, dass wir die Welt nacheinander Tag für Tag vorhersagen. Also wir gucken uns an, wie sieht es heute aus, sagen vorher, wie sieht es dann morgen aus, wie sieht es dann übermorgen aus, wie sieht es dann überübermorgen aus. Und dann müssen wir uns um den Unterschied zwischen globaler und lokaler Lipschitz-Stetigkeit in Beweisen natürlich, aber in der Praxis nicht wirklich kümmern. Denn wenn die Welt irgendwann unrealistisch große Werte erreicht, dann würden wir das sehen in unserer Nachvorhersage. Also wenn wir uns vorgenommen haben, das Klima auf der Erde für die nächsten 700 Millionen Jahre vorherzusagen, und irgendwo in unserer Simulation kommt raus, in 10 Millionen Jahren wird aber die Temperatur so groß werden wie auf der Sonne, dann wüssten wir wahrscheinlich, dass unsere Klimamodelle sowieso nicht mehr stimmen. Das heißt, an der Stelle wüssten wir dann eben, wir können die Welt schon vorhersagen, aber eben nicht so lange, wie wir uns das ursprünglich vorgenommen haben. Das heißt, das ist das einzige Problem, was auftritt bei dieser globalen gegen lokale Lipschitz-Stetigkeit. Unter Umständen können wir die Welt nicht so lange vorhersagen mit dem Modell, was wir hatten, wie wir wollten, weil die Werte irgendwann den Gültigkeitsbereich des Modells verlassen. Man kann dieses Bild, was ich hier gemalt habe, das kann man auch noch als Satz formulieren. Das möchte ich nicht mehr machen, aber zumindest noch kurz anmerken. Wenn Sie den Beweis von B sich ein bisschen genauer angucken, dann ist es ja so, dass die Lösung, die hat dieses Beta, können Sie gerade so wählen, dass die Lösung, die Sie hier haben, gerade den Gültigkeitsbereich Ihres abgeänderten Naturgesetzbereichs verlassen hat. Das heißt, solange die gelbe Linie noch nicht diesen Rand hier erreicht hat, gäbe es auch die Lösung auch noch ein bisschen länger. Das heißt, Sie können das so formulieren, dass Sie sagen, wenn Sie einen gewissen Bereich haben, in dem Sie zum Beispiel die Lipschitz-Stetigkeit haben, also Sie haben ein gewisses Intervall, eine gewisse Kugel im Y-Bereich, ein gewisses Intervall im X-Bereich, dann haben Sie durch die lokale Lipschitz-Stetigkeit daraus in diesem Bereich eine Lipschitz-Stetigkeitsbedingung, dann gibt es immer eine Lösung bis zum Rand von diesem Gebiet. Das heißt, Sie haben hier eine Lipschitz-Stetigkeit. Und Sie haben eine Lösung, die Lipschitz-Stetigkeit haben Sie sogar, die haben Sie bis hier. Und Sie können das so formulieren, dass Sie sagen, Sie haben eine Lösung immer mindestens bis zum Rand der Lipschitz-Stetigkeit. Also es kann nicht sein, dass die Lösung einfach hier aufhört zu existieren. Weil wenn Sie hier sind mit der Lösung, dann nehmen Sie das als neuen Anfangswert und dann können Sie wieder ein bisschen lösen. In demselben Bereich, mit demselben C. Das heißt, wenn Sie einfach das größte Beta nehmen, was Sie konstruieren können in B, dann können Sie immer zeigen, an dem größten Beta gilt entweder, wir sind bis ganz zum Rand gekommen, oder aber am größten Beta gilt, Norm von y² ist an der Stelle gleich C. Das heißt, sie müssen bis zum Rand kommen, also müssen bis zum Rand ihrer Gültigkeit des Naturgesetzes kommen, entweder in der y-Koordinate oder in der x-Koordinate mit dem Intervall, was sie sich vorgenommen haben. Das noch als Bemerkung. Und der Beweis ist, wie gesagt, einfach den Teil B etwas genauer angeguckt. Unser Übungsblatt war schon voll mit wichtigeren Sachen, deswegen kriegen Sie es nicht selber zu beweisen. Aber ich denke, mit ein bisschen Handwaving glauben Sie es mir direkt, dass die gelbe Linie könnte hier nicht aufhören, sonst nehme ich das als neuen Anfangspunkt, dann habe ich hier noch ein Stück. Also wenn ich das Blatt größtmöglich wähle, dann kann es nicht sein, dass die gelbe Linie hier unten aufgehört hat, sondern die muss deswegen aufgehört haben, weil ich diese Grenze hier gerissen habe. Bemerkung 1.14. Man kann zeigen, dass in Satz 1.13b das Intervall a Beta so groß gewählt werden kann, dass entweder a Beta das komplette Intervall ist, dann haben Sie die Lösung auf dem kompletten Intervall, oder aber dass y von Beta diese Konstante c reißt, ab der wir das Naturgesetz abgeändert haben. Das heißt, Sie kommen bis zu der Grenze, die Sie sich da gewählt haben. Das heißt also, wenn Sie sich die Lösung hier plotten, dann hört die nicht irgendwann zwischendurch auf zu existieren, sondern deswegen, weil sie hier diese Grenze gerissen hat. Das heißt, das, was diese Vorstellung, dass die Lösung deswegen nicht existiert, weil sie eine Singularität hat, ist tatsächlich das Schlimmste, was vorkommen kann. Was Schlimmeres kann nicht vorkommen. Es kann nicht sein, dass die Lösung einfach mittendrin aufhört und jetzt gibt es sie nicht mehr, weil die Differentialgleichung auf einmal unerfüllbar geworden ist. Sondern das Einzige, was passieren kann, ist, dass die Lösung ja über alle Grenzen strebt und damit einfach nicht weiterkommt in dem x-Intervall als bis zu einem gewissen Punkt. Ja, das Letzte, was ich gerne heute noch mit Ihnen besprechen möchte, dafür wische ich mir noch eine Tafel, um das sauber aufzuschreiben. Das Letzte, was ich mit Ihnen besprechen möchte, ist, wir haben immer von Anfangswertproblemen gesprochen. Und das scheint auch irgendwo natürlich zu sein, wenn wir an die Welt denken und x die Zeit ist. Wir kennen den Anfangszustand der Welt und wir möchten gerne vorhersagen, wie sieht das Wetter morgen aus, wie sieht das Wetter übermorgen aus. Aber natürlich könnten wir auch probieren, das in die andere Richtung zu machen. Also was ist, wenn wir den Endzeitpunkt kennen? Können wir auch vorhersagen, wie die Vergangenheit der Welt aussieht. Und wenn Sie an so Dinge wie Newton'sche Mechanik denken, dann klingt das ja erstmal ziemlich realistisch. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie wissen heute, wo die Erde und die Sonne stehen und Sie kennen das Naturgesetz, wie sich die Erde um die Sonne dreht, dann können Sie vorhersagen, wann die nächste Sonnenfinsternis ist. Na gut, da brauchen wir noch einen Mond dazu. Dann können Sie vorhersagen, wann die nächste Sonnenfinsternis ist, aber Sie können wahrscheinlich auch vorhersagen, indem Sie einfach die Zeit umdrehen, wann die letzte Sonnenfinsternis war. Und mathematisch ist das bei gewöhnlichen Differentialgleichungen, zumindest mit den Voraussetzungen, die wir bisher gemacht haben, ist das auch tatsächlich überhaupt gar kein Problem. Und alles, was wir bisher gemacht haben, ist komplett symmetrisch bezüglich der Zeit. Das heißt, wir könnten ganz genauso, Bemerkung 1.15, Endwertprobleme betrachten. Also ein Problem, wo wir eine Differentialgleichung lösen möchten, y' von x gleich f von x, y von x für alle x in AB. Und jetzt suche ich aber die Lösung nicht so, dass an der Stelle A ich irgendeinen vorgegebenen Anfangswert erfülle, sondern an der Stelle B ich irgendeinen vorgegebenen Endwert, Y-End, erfülle. Alles gleich wieder für dekomponentige Systeme. Naja, und das geht aber mathematisch ganz trivial zu überführen in ein Anfangswertproblem. Alles, was Sie machen, ist x durch minus x zu ersetzen. Und damit wir nicht aus dem Intervall rausgeraten, verschieben wir das Ganze noch so, dass wir eine neue Variable einführen. Und die neue Variable, die soll gerade gleich a sein, wenn das x auf b ist. Und die soll b sein, wenn das x auf a ist. Und das Intervall in die andere Richtung laufen. Und dann haben wir unser Endwertproblem in ein Anfangswertproblem transformiert. Also das lässt sich offenbar mit der Transformation. Ich definiere mir ein neues Z von x als y von a plus b minus x. Und dann ist das äquivalent dazu, dass das z von x, nun wenn das y diese Gleichung hier löst, also die Ableitung von y gleich dem f ist, dann ist die Ableitung von z ist ja gleich die Ableitung von y, noch mit dem mal minus 1 wegen der inneren Ableitung. Das heißt, z' von x ist minus die Ableitung von y an dieser Stelle hier, ist also minus das f von x, z von x. Für alle x in AB und z von, oh, das ist übrigens falsch. Da muss ich vorsichtiger sein. Also wenn wir das machen, wir das ordentlich. Wir haben das z' von x, das wäre ja gleich dem minus y', aber an der Stelle a plus b minus x. Und das y' an der Stelle a plus b minus x, das wäre ja gleich f von a plus b minus x, y von a plus b minus x. Das, was hier hinten steht, ist das z von x, das, aber da vorne ändert sich das Argument auch mit. Das heißt, das wäre gleich f von a plus b minus x, z von x. Und wenn wir das aber als neues und ein Minus haben wir noch. Und wenn wir uns das als ein neues f tilde definieren, indem wir sagen, f tilde von x, irgendeine Variable soll sein, f von a plus b minus x, diese Variable, heißt das, wann immer unser y diese Gleichung hier, dieses Problem hier erfüllt, diese Differentialgleichung löst, dann löst unser z jene Differentialgleichung hier. Und Sie rechnen sofort nach, dass es auch umgekehrt gilt. Wenn das z diese Differentialgleichung erfüllt, erfüllt das y diese Differentialgleichung. Und aus dem Endwert ist jetzt ein Anfangswert geworden mit z von a wäre ja jetzt gleich y von b, das heißt gleich y-end. Das heißt, Sie können ein Endwertproblem, können Sie immer umschreiben in ein Anfangswertproblem, indem Sie so ein ganz bisschen was ändern an Ihrer rechten Seite f, also nehmen minus f und nehmen vorne in der Variable, machen Sie so eine Verschiebung und eine Zeitumkehr mit rein. Und alle Voraussetzungen, die wir gemacht haben, sind aber symmetrisch unter dieser Transformation. Also wenn das f stetig war und Lipschitz stetig in der zweiten Komponente, dann ist es das f tilde auch und umgekehrt. Also f erfüllt Voraussetzungen von Picard-Lindelöf, genau dann, wenn f tilde die erfüllt. Und das heißt, alle Aussagen, die wir bisher bewiesen haben, insbesondere die Eindeutigkeit, werden wir demnächst mal, werden wir wahrscheinlich nächste Woche brauchen, die gelten auch für Endwertprobleme. Das heißt, wenn Sie die Welt durch gewöhnliche Differentialgleichung beschreiben könnten, dann wäre es so, dass eine Beobachtung der Welt wird Ihnen nicht nur die komplette Zukunft vorhersagen, sondern Sie könnten damit auch die komplette Vergangenheit vorhersagen. Und lassen Sie mich so ein bisschen handwaven die letzten paar Minuten. Ich werfe wirklich viel Kreide runter in dieser Vorlesung. Lassen Sie mich in dieser, den letzten Minuten motivieren. Das ist aber gut, das passt sogar zum Thema. Lassen Sie mich noch kurz motivieren, warum das vielleicht Ihrer Intuition gerade widerspricht. Wenn wir in die Welt denken, dann haben wir tatsächlich so, dass die Zeit wir nicht nur als eine Dimension ansehen, sondern dass die Zeit auch eine Richtung zu haben scheint, dass nämlich gewisse Dinge in der Zeitrichtung sich stabiler vorhersagen lassen, irgendwie sich stabil verhalten und in die Umkehrrichtung nicht. Nehmen Sie zum Beispiel diese Stücke Kreide, die mir hier die ganze Zeit vom Tisch rollen. Wenn ich das Stück Kreide vom Tisch rollen lasse, würden Sie annehmen, dass ich mit dem Computer vorhersagen kann, erstmal wie das Stück Kreide fällt. Und wenn ich das zum Beispiel auf molekularer Ebene irgendwo beschreiben würde, wirklich die Atome mit ihren Bindungskräften zwischeneinander, dass ich auch vorhersagen, zumindest theoretisch vorhersagen kann, wie dieses Stück Kreide auseinanderspringt oder zumindest viel darüber hersagen kann. Jetzt nehmen Sie sich das umgekehrte Problem, vorherzusagen, wenn Sie sich diese, also stellen Sie sich vor, hier kommt jemand rein und der weiß, ich hatte irgendwie ein Stück Kreide und die sind gerollt. Dann weiß der, die sind am Ende unten aufgeschlagen und zersprungen. Jetzt probieren Sie das Ganze in die andere Richtung vorherzusagen. Das heißt, probieren Sie vorherzusagen, wie, wenn Sie am Ende diese Bruchstücke sehen, wie diese Bruchstücke sich zusammengesetzt hätten zu dem Stück Kreide. Dann passt da irgendwas nicht in Ihrer Intuition. Das in die eine Richtung scheint das vorhersagbar zu sein, in die andere Richtung passiert es nie. Die Welt scheint irgendwo zu einem Chaos zu streben. Vielleicht kennen Sie Entropiebegriffe aus den Naturwissenschaften. Es scheint in die Zeitrichtung scheint immer mehr Chaos zu entstehen. Also es scheint in die eine Richtung der Zeit scheint immer mehr Chaos zu entstehen, in die andere Richtung müsste immer mehr Ordnung entstehen. Und das ist was irgendwo sagt, daher muss es doch irgendwo eine ausgezeichnete Zeitrichtung geben. Das ist in der Mathematik komplett nicht da bei gewöhnlichen Differentialgleichungen, kommt aber wieder bei den partiellen Differentialgleichungen. Wenn Sie an sowas, vielleicht auch ein schöneres Beispiel, wenn Sie wieder an die Kaffeetasse denken, die auf dem Tisch steht, und an die Wärmeleitung denken, dann haben Sie auch da eine ausgezeichnete Zeitrichtung. Wenn ich hier die Kaffeetasse hinstelle, können Sie wahrscheinlich simulieren, wie diese Kaffeetasse den Tisch simuliert und wie die Wärmeverteilung dem Tisch in der Stunde sein wird, nämlich relativ ausgeglichen und alles abgekühlt. Wenn Sie in einer Stunde reinkommen und ich Sie frage, fühlen Sie mal den Tisch und sagen Sie mir, wo meine Kaffeetasse vor 3 Tagen stand, dann werden Sie annehmen, dass Sie das nicht vorhersagen können. Und tatsächlich ist das ein Effekt, den wir bei partiellen Differentialgleichungen sehen werden, der dadurch auftreten wird, dass wenn Sie die partiellen Differentialgleichungen, ja mit viel Handwaving, können Sie die interpretieren als unendlich viele gewöhnliche Differentialgleichungen, weil Sie an jedem Punkt des Tisches einen zeitlichen Temperaturverlauf haben. Das heißt, wir hätten unendlich viele Komponenten drin in unserem Vektor Y. Und bei diesen unendlich vielen Komponenten sind, zumindest in einer anderen Basis geschrieben, sind Komponenten dabei, die sehr, sehr schnell gegen Null gehen und die Sie in eine Richtung sehr stabil vorhersagen können, geht gegen Null, alles gleicht sich aus, in die andere Richtung aber nur sehr instabil vorhersagen können, weil eine ganz, ganz kleine Änderung, wenn Sie in der Zeit zurückgehen würden, ganz, ganz viel ausmachen würden. Das heißt, in der Theorie können Sie noch Jahre später vorhersagen, wo meine Kaffeetasse stand auf dem Tisch. In der Theorie würde das gehen. Praktisch müssten Sie dafür den Tisch mit einer dermaßenen Genauigkeit messen und das Modell müsste eine dermaßene Genauigkeit haben, dass Sie das in der Praxis schon innerhalb von einer Stunde nicht mehr hinbekommen. Den Effekt gibt es in der Welt, den Effekt gibt es in Differentialgleichungen. Der taucht allerdings erst dann auf, wenn das Y unendlich viele Komponenten hat in den partiellen Differentialgleichungen. Bei den gewöhnlichen gibt es diesen Effekt noch gar nicht. Solange die Welt nur irgendwie aus 4 Teilchen besteht, können Sie tatsächlich alles vorhersagen, sowohl in der Zukunft als auch in der Vergangenheit, wie es sich ausbreitet. Und das werden wir uns manchmal für Beweise noch zunutze machen. Ja, und über diese Stabilität, darum wird es dann auch nächste Woche gehen und da fangen wir dann auch endlich an mit den numerischen Verfahren. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.